Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Hallo oder buongiorno, wie man in Italien sagen würde. Ein Sommer in Rom, so haben wir diese Serie überschrieben, in der wir einen Streifzug durch den Römerbrief aus dem Neuen Testament der Bibel machen. Und nicht nur die Serie klingt nach Sonne, Sommerurlaub, auch die letzten Tage waren der Hammer, über 30 Grad, da kommt richtig Urlaubsfeeling auf. Allerdings ist die Botschaft des Römerbriefes keine seichte Urlaubs- und Wellness-Lektüre, sondern sie hat es wirklich in sich. Im Römerbrief geht es ans Eingemachte. Das ist theologisches Schwarzbrot. Und deswegen haben wir ein Booklet für dich vorbereitet mit Vertiefungsfragen zu dem Text, wo du die Predigten mitschreiben kannst, mit einem Bibelleseplan. Und zusätzlich haben wir auf unserem Telegram-Kanal tägliche Andachten zu den Passagen aus dem Bibelleseplan, damit du so viel wie möglich aus dieser Serie mitnimmst. Es geht im Römerbrief im Wesentlichen um das Evangelium. Das Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und wenn die gute Nachricht keine gute Nachricht mehr ist, dann ist sie keine gute Nachricht. Aber das Evangelium ist gute Nachricht. In der ersten Woche haben wir gehört, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die uns rettet. Und zwar unverdientermaßen. Wir können nichts tun, um uns Gottes Gnade zu verdienen. Aber es kommt auch gar nicht darauf an, wer wir sind, haben wir gelernt, sondern zu wem wir gehören. Nicht unsere Taten zählen, sondern das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Das Evangelium basiert nicht auf unseren Werken, sondern auf dem Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz. In der zweiten Woche haben wir gehört, warum das Evangelium überhaupt die große Lösung für unser großes Problem ist. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren und sind in Sünde verstrickt. Aber weil Jesus den Preis für unsere Sünden bezahlt hat, können wir allein durch Glauben an ihn gerettet werden. Dabei ist nicht das Level unseres Glaubens entscheidend, sondern die Person, an die wir glauben. Nicht unser starker Glaube rettet uns, sondern unser Glaube an einen starken Gott. Und deswegen haben wir einen Glauben, der uns befreit. Wir sind frei von Selbstüberschätzung, frei von Menschenfurcht, frei von Leistungsdruck. Der dritte Text heute verfolgt diesen roten Faden des Evangeliums, aber er nimmt jetzt eine weitere wichtige Fragestellung auf. Es geht heute um die Macht der Sünde und den Gedanken der Heiligung. Die Überschrift für diese Predigt bedeutet entweder oder. In den ersten 5 Kapiteln hat Paulus gezeigt, wie schlimm es um uns Menschen eigentlich steht und was Gott durch das Evangelium für uns getan hat. Das sind gute Nachrichten des Evangeliums und wir als Kirche für Düsseldorf wollen diese gute Nachricht verkünden, dass es Hoffnung gibt für jeden einzelnen Menschen. Das Evangelium hat alles verändert. Es gibt Hoffnung für einen Neuanfang, für ein neues Leben. Jesus ist unsere Hoffnung. Und deswegen ist die Botschaft des Evangeliums auch nicht, dass ich dir erkläre, wie du zu sein hast, nach meinen Vorstellungen. Ich sage auch nicht, was du alles tun musst, wie du aussehen musst. Kappe auf, Kappe ab, Hose mit Löchern, ohne Löchern, Tattoos, ja, nein. Es geht ja nicht um wie in dem Lied von den Toten Hosen und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose. Nein, nein. Gottes Gerechtigkeit wurde uns geschenkt, als wir noch Sünder waren. Alles, was wir tun müssen, ist dieses Geschenk der Gerechtigkeit anzunehmen. Aber der Begriff Gerechtigkeit hat je nach Konditionierung für uns immer etwas mit Forderung oder Strafe zu tun. Wenn ich an Gerechtigkeit denke, dann kommt bei mir mal der Gedanke von den Punkten in Flensburg, die ich habe. Warum? Kann ich dir gerne in einem seelsorgerlichen Gespräch persönlich erklären, aber ganz anders in der Bibel. Da ist Gerechtigkeit ein Zustand. Oder besser gesagt, ein Beziehungsstatus, der hier zum Ausdruck kommt. Nämlich der Beziehungsstatus, es ist alles recht zwischen mir und Gott. Gott schenkt mir also dadurch, dass ich in eine Beziehung trete mit Jesus als meinen Heiland, und ich nehme bewusst dieses altdeutsche Wort, um Heilung in meinen Beziehungsstatus zwischen mir und meinem Schöpfer Gott zu bringen. Das bedeutet es, was die Bibel meint, mit gerecht gemacht oder Gerechtigkeit durch Jesus zu haben. Das öffentlich oder das Sichtbarmachen dieser Beziehung ist nicht durch eine Statusänderung auf Facebook, ich bin jetzt Christ, sondern in der Taufe bekennen wir öffentlich, ich bin in einer Beziehung mit Jesus Christus. Ich habe mich entschieden, ihm nachzufolgen. Die Bibel nennt das auch, ein Jünger von Jesus zu sein. Jesus hat den Preis für deine Schuld bezahlt. Er hat die Macht der Sünde über dein Leben gebrochen. Du bist quasi mit ihm gestorben und mit ihm wieder auferstanden und hast neues Leben von ihm bekommen. Und das ist das, was wir in der Taufe zum Ausdruck bringen. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass wir letzte Woche Taufe feiern durften. Wir haben gemeinsam mit den Täuflingen ihren Glauben an Jesus gefeiert. Wir haben gefeiert, dass die Macht der Sünde gebrochen ist und sie nun ein neues Leben in der Auferstehungskraft Gottes führen können. Wenn der Römerbrief nach den ersten 5 Kapiteln zu Ende wäre, wäre unsere Predigtserie jetzt nach den ersten beiden Teilen schon zu Ende gewesen wäre, dann könnte man sagen, ach so, alles Gnade, wow, wenn Gnade heißt, dass es nicht auf meine Taten ankommt, dann ist es ja völlig egal, was ich tue. Wenn Gnade mich von Sünde befreit, dann kann ich einfach weiter sündigen, was das Zeug hält. Und kurz bevor ich mich von dieser Erde verabschiede, dann werde ich einfach sagen, Gott vergib mir meine Schuld. Und das sehen wir auch bei Paulus. Schaut mal, wie er Kapitel 6 anfängt. Kapitel 6, Römer 6, die ersten 2 Verse. Heißt es, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Ich meine, wir wollen ja Gott nicht aufhalten. Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr Leben. Und jetzt kommt der Point of Knack, der Knackpunkt in der heutigen Predigt. Hier heißt es, wir sind tot für die Sünde. Aber Paulus schreibt selber im 7. Kapitel seinen Kampf gegen die Sünde. Römer 7, 15 bis 19. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Vielleicht kennst du diesen Kampf. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle haben in den letzten 24 Stunden wahrscheinlich auch mit diesem Kampf zu tun gehabt. Obwohl wir Christen sind, obwohl wir eine Beziehung zu Jesus haben, wir sündigen immer noch. Aber wieso ist das so? Wenn die Macht der Sünde über unserem Leben gebrochen ist, warum haben wir noch diese Kämpfe? Lass mich das mit einem Beispiel erklären. Vielleicht kennst du Star Wars. Und es gibt in einem der Filme eine Szene, als der ultimative Bösewicht Darth Vader zum Helden der Geschichte, zu Luke Skywalker kommt und ihm offenbart, dass er sein Vater ist. Er kommt zu ihm und sagt,
ich bin dein Vater, Luke.
Oder so ähnlich. Aber nur kurz nach dieser krassen Offenbarung fleht Luke Skywalker seinen Vater an, sich von der dunklen Seite abzuwenden und zur guten Seite überzuwechseln. Er will seinen Vater nicht verlieren und ruft zu ihm, Vater, komm zur guten Seite. Und jetzt kommt ein Satz mit einer unglaublichen Tiefe. Sein Vater sagt, mein Sohn, du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Ich muss meinem Herrn gehorchen. Und man denkt sich hier, hat ein Christ dieses Drehbuch geschrieben? Die ganze Zeit hat der Zuschauer gedacht, klar, Darth Vader ist Herr über die dunkle Seite, er benutzt die Macht dieser dunklen Seite für seine Zwecke. Schon als Kind fühlt er sich hingezogen, um damit seine Zwecke umzusetzen. Und auf einmal erkennt man, es ist gar nicht Darth Vader, der die dunkle Seite für seine Zwecke benutzt, sondern es ist die dunkle Seite, die ihn für ihre Zwecke benutzt. Oder genauer gesagt, der Herr der dunklen Seite gebraucht ihn für seine Zwecke. Und genau so ist es mit der Sünde. Vielleicht bringt uns dieses krasse Beispiel auf eine wichtige Erkenntnis, denn mit der Sünde ist es ganz ähnlich. Es gibt diese Macht der Sünde. Nicht wir gebrauchen sie, sondern sie benutzt uns. Es gibt diese universelle Macht der Sünde. Selbst wenn wir meinen, wir haben alles im Griff, hat sie uns eigentlich im Griff. Sie steuert unser altes Wesen. Wir sind nicht Sünder, weil wir ein bisschen sündigen, aber ansonsten sind wir eigentlich ganz gut drauf. Nein, nein, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Da ist nichts Gutes an uns. Ohne Gott stehen wir unter der Macht der Sünde. Du kriegst dich vielleicht anlackiert, dressiert und lernst ein paar christliche Vokabeln, aber du erlebst keine Veränderung in der Tiefe deines Wesens, denn wir tun das, was in uns steckt. Das ist die DNA der Sünde, das ist das Gesetz der Sünde, das ist die Sklaverei der Sünde, von der Paulus spricht. Was Paulus uns sagen möchte ist, eigentlich steuert dich jemand anders im Hintergrund. Nicht du beherrschst die Sünde, sondern die Sünde beherrscht dich. Und in dem Wort beherrschen steckt das Wort Herr. Deswegen benutzt Paulus das Bild von einem Sklaven. Weil in der damaligen Zeit wusste jeder, jeder Sklave hat einen Herrn. Es gab keinen Sklaven ohne einen Herrn. Aber wir denken, wir brauchen Gott nicht. Ich will einfach frei sein. Was aber gar nicht stimmt. Es gibt keinen neutralen Boden. Aber jetzt kommt es. Das Geschenk der Gerechtigkeit bringt nicht nur einen veränderten Beziehungsstatus, sondern auch einen erneuerten Wesenszustand. In den Kapiteln 6 bis 8 zeigt Paulus nun, was Gott durch das Evangelium in uns tun will. Er spricht von den Folgen, von den Auswirkungen des Evangeliums in unserem Leben. Bisher ging es stark um unser Sein. Und jetzt in den nächsten Kapiteln ist der Fokus auf dem Tun. Die uns geschenkte Gerechtigkeit Gottes stellt unseren Beziehungsstatus zu Gott wieder her. Zwischen Gott und mir ist alles recht. Doch dieser Stand in der Gerechtigkeit führt zu einem neuen Wesenszustand. Die Bibel nennt das eine neue Schöpfung, neue Kreatur oder neuer Mensch. Ich bin nicht länger Sklave der Sünde, sondern ich lebe in einer Beziehung zu meinem neuen Herrn. Er ist ein guter Herr, er ist der gute Hirte, der mich frei gemacht hat. Mir die Freiheit schenkt, mir neues Leben schenkt. Und weil er mir alles gegeben hat, darf sein Zuspruch jetzt sein Anspruch an mich sein. Mein Stand der Gerechtigkeit durch die Gnade führt zu einem Leben in der Gerechtigkeit. Das heißt, der Zuspruch Gottes führt zu einem Anspruch. Gnade bedeutet, dass ich zu Jesus kommen darf, wie ich bin. Ich bin gerecht, aber bedeutet auch, dass mir alles geschenkt wurde, damit ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Und diese Veränderung, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin, diese Veränderung nennt die Bibel Heiligung. Darauf werden wir gleich nochmal in der Predigt zu sprechen kommen. Aber genau hier liegt die Antwort, warum wir immer noch sündigen. Die Antwort ist relativ einfach. Wer an Jesus glaubt, muss zwar nicht mehr sündigen, aber er kann immer noch sündigen. Wir müssen zwar nicht sündigen, aber wir können immer noch sündigen. Früher mussten wir, heute können wir. Die Freiheit, die uns Gott schenkt, bedeutet auch Freiheit, sündigen zu können. Nachdem Paulus schon am Anfang von Kapitel 6 die Frage aufgeworfen hat, macht er es in Vers 15 noch einmal. Römer 6, 15 und 16. Was heißt das nun? Wer unser Leben unter der Gnade steht, nicht unter Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Und man spürt förmlich, wie er das nicht nur schreiben möchte, sondern ausrufen möchte. Niemals! Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Krass, was Paulus hier sagt. Als du das Evangelium gehört hast, konntest du wählen. Und jetzt, wo du gemäß des Evangeliums lebst, kannst du entweder wählen. Entweder oder. Gott respektiert dich so sehr, dass er dir eine Entscheidung lässt. Entweder du unterstellst dich der Sünde, die dich versklavt und damit zum Tod führt, wie Paulus hier sagt, oder du wählst eine Beziehung zu deinem himmlischen Vater und damit Gerechtigkeit. Und da gibt es keine dritte Option. Entweder oder. Wenn du das Evangelium hörst, dann musst du Jesus nicht annehmen. Aber du kannst, du wirst fähig, ihn in dein Leben einzunehmen. Genauso auch jetzt, wenn du gemäß des Evangeliums lebst, dann musst du nicht mehr sündigen, aber du kannst, du bist immer noch fähig. Gott nimmt dir nicht deinen freien Willen. Wie ich schon gesagt habe, Glaube ist eine Beziehungsvokabel. Du stehst in der Beziehung zu Gott. Und jede Beziehung beinhaltet die Möglichkeit, auch in Freiheit sich entscheiden zu können, Nein oder Ja zu Gott zu sagen oder Ja oder Nein zur Sünde zu sagen. Wir sind Kinder Gottes. Und Kinder sind auch manchmal ganz schön ungehorsam. Wir können sündigen, müssen aber nicht. Wenn du denkst, dass du Gott nicht folgen möchtest, weil dich seine ganzen Regeln irgendwie nerven und irgendwie fühlst du dich limitiert dadurch, dann ist es ein Trugschluss, dass du ohne Gott frei wärst. Sei dir bewusst, es gibt keinen neutralen, unabhängigen, freien Bereich, den du wählen kannst. Entweder du bist ein Sklave der Sünde oder du bist ein Diener der Gerechtigkeit. Nicht ein einziger Mensch, der je auf dieser Welt gelebt hat, war jemals unabhängig. Wir sind abhängig geschaffene Wesen. Und das ist auch gut so. Da ist nichts Schlechtes daran. Und wer meint, unabhängig von seinem Schöpfer leben zu können, der wird einfach zum Spielball der Sünde. Das war die Versuchung im Garten Eden, als der Teufel zu Adam kam, versuchte und ihm sagte, hey, du musst dich nicht an alle Regeln von Gott halten. Mach einfach deine eigenen Regeln. Sei dein eigener Herr. Aber in Wirklichkeit wurde er dann von einem anderen Herrn beherrscht und mit ihm wir alle. Aber schaut an, wie Paulus es auflöst. Römer 6, Verse 20 bis 22. Damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen? Nichts Gutes, denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Sünde führt zum Tod. Aber jetzt kommt das Evangelium in diesen Kampf hinein, die gute Nachricht in diesen Kampf hinein. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Das ist gute Nachricht. Jesus hat uns von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Es gab einen Herrschaftswechsel, der die Macht und den Anspruch der Sünde über unserem Leben gebrochen hat. Wenn du an Jesus Christus als den für dich Gekreuzigten glaubst, dann hat die Sünde keinen Anspruch mehr auf dich. Sie ist nicht mehr dein Herr, sie ist nicht mehr dein Meister. Du gehörst jetzt zu Gott. Du bist zwar immer auch in der Lage, die Sünde zu wählen, aber du musst es nicht mehr. Denn du hast jetzt eine neue Natur, eine neue DNA, du hast eine neue Identität bekommen, du bist eine neue Schöpfung. Aber die richtige Reihenfolge ist so entscheidend. Ich hoffe, dass wir das in den letzten zwei Wochen so tief in dich verankert haben, dass Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit ein Geschenk ist. Es gibt kein Evangelium plus, dass ich von meiner Seite zu meiner Errettung etwas beisteuern kann. Das wäre Irrlehre. Und genau das war die Situation zur Zeit von Martin Luther vor der Reformation. Damals sagte die Kirche, dass Rechtfertigung ein Prozess ist, bei dem Gott den Menschen in eine gerechte Person verwandelt, indem er seine Gerechtigkeit durch die sieben Sakramente in die Menschen hineingießt. Und wer in seinem Leben also nicht gerecht genug geworden ist, der muss durchs Fegefeuer, durch Feuer und Leid auch noch die letzte Gerechtigkeit sozusagen sich verdienen. Also Evangelium plus noch etwas. Aber Luther hat festgestellt, dass diese Lehre nicht im Sinne des Römerbriefes ist und schon gar nicht im Sinne Gottes ist. Rechtfertigung, und das ist wichtig, Rechtfertigung ist kein Prozess, bei dem wir mehr oder minder ausreichend gerecht sind. Rechtfertigung ist ein Zuspruch Gottes, der dich in dem Moment gerecht spricht, und zwar in dem Moment, wo du dein Leben im Glauben und Vertrauen und die Herrschaft von Jesus Christus stellst. In dem Moment bist du gerecht und du kannst nichts tun, was dich gerechter machen könnte. Aber jetzt achte mal genau drauf. Während die Rechtfertigung ein Moment ist, ist die Heiligung ein Prozess. Heiligung meint den Prozess, bei dem unser Herz umgestaltet wird und wir mehr und mehr in unserem Handeln Jesus Christus widerspiegeln. Die ersten Christen wurden Christen genannt, weil sie sich verhalten haben wie Christus. Das ist das, was Paulus meint. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Aber dabei dürfen wir die Reihenfolge nicht vergessen. Zuerst muss Jesus Herr in unserem Leben sein und dann sind wir frei, um das Leben zu leben, für das wir geschaffen worden sind, für Heiligung. Was übrigens ein lebenslanger Prozess ist. Und dieser Prozess beginnt von innen nach außen. Oder erst der Zuspruch Gottes, das Geschenk Gottes an mich und dann der Anspruch Gottes. Genauso Rechtfertigung als erstes und dann der Wunsch, ein Leben gemäß dem Plan Gottes zu führen. Und wir sehen das durch die ganze Bibel hindurch. Gott stellt die ersten Menschen in den Garten Eden, aber nicht ohne Ausrüstung. Er segnet sie. Hier ist der Garten. Aber hey, ich segne euch. Macht euch die Erde untertan. Und er segnete sie. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Ist krass, wofür man alles Segen haben kann. Segen für Sex in der Bibel. Wahnsinn. Dieser rote Faden zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Erst der Segen, dann die Bitte zu geben. Erst die Ausrüstung wartet in Jerusalem und dann der Auftrag geht hin in alle Welt. Es ist Gottes Wesen, so mit uns umzugehen. Und deswegen kommt als erstes die Rechtfertigung. Wir sind gerecht gesprochen, weil Jesus für uns Gerechtigkeit erwirkt hat. Zwischen uns und Gott ist alles recht. Und dann erst folgt Heiligung. Unser Leben in dieser Gerechtigkeit. Es ist das Christus immer ähnlicher werdende Leben. Und vielleicht kann die Band schon dazukommen. bevor ich hier zum Schluss komme. Wir sagen in unserer Kirche immer, Lebensveränderung geschieht im Kontext von Beziehungen. Die tiefsten Veränderungen geschehen aus Liebe in unserem Leben. Alle Veränderungen, die wir aufgrund von Druck oder Zwang tun, werden wir zurückfallen in den alten Zustand. Wenn der Druck nicht mehr da ist, dann gehen wir wieder zurück. Aber da, wo ich mich aus Liebe verändere, wird es mein neues Wesen sein. Das ist der Unterschied zwischen einem Gummiband und Knete. Wenn du ein Gummiband ziehst, dann bleibt es nicht da. Sobald es loslässt, geht es wieder zum ursprünglichen Zustand. Aber Knete, wenn du es verformst, bleibt es in diesem Zustand. Und wie du weißt, Beziehungen wachsen. Genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Jesus. Unser Leben mit Gott wird stärker. Wir werden immer mehr wie Jesus. Das heißt, du wirst Christus ähnlicher. Du wächst, du reifst, du entwickelst dich durch den Glauben. Und deswegen müssen wir auch nicht nach 3 Wochen schon die perfekten Christen sein. Und wir können es gut aushalten, denn wir wissen selber, dass wir genauso noch nicht fertig sind. Und deswegen lasst uns die Grundlagen nicht vergessen. Das, was ich bei der ersten Predigt gesagt habe, wir brauchen das Evangelium nicht nur am Anfang unseres christlichen Lebens. Das Evangelium ist nicht das Brett, von dem wir springen, es ist das Meer, in dem wir schwimmen. Erinnere dich immer wieder daran, das Evangelium ist die Kraft, die unser ganzes Leben verändert. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Jesus mehr in meinem Leben. Sein Frieden, seine Kraft, seine Freude sollen immer mehr in meinem Leben sichtbar werden. Und Paulus schließt hier, indem er schreibt, Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Du kannst entscheiden. Entscheide weise. Dein neuer Beziehungsstatus gibt dir die Freiheit. Sünde ist ein harter Arbeitgeber, der seinen Lohn pünktlich und voll bezahlt haben möchte. Sünde nimmt das, was wir als Arbeitnehmer verdient haben. Der Diener Gottes dagegen bekommt das ewige Leben, nicht als Lohn für seine Mühe, sondern als Geschenk. Das Glaubensleben besteht nicht darin, Sünde zu vermeiden. Glaube ist nicht reagierend, Glaube ist agierend. Wer glaubt, der ergreift die Initiative und sucht nach Gelegenheiten, Gott in all seinen Lebensbereichen Gestalt finden zu lassen. Wir haben eine Sehnsucht von mehr von Jesus. Wie genial wäre das? Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und du darfst dir bewusst machen heute, du bist unendlich geliebt von Gott. Dir ist all deine Schuld vergeben. Du bist befreit von der Herrschaft der Sünde. Vielleicht ist dein Beziehungsstatus zu Gott noch nicht geklärt. Dann mach es heute fest. Lade Jesus als Herrn in dein Leben ein. Sei dir bewusst, es gibt keinen neutralen Boden. Alles, was du zu tun hast für diesen Herrschaftswechsel in deinem Leben, um diesen Beziehungsstatus zu Gott zu klären, ist, ihn in dein Leben einzuladen. Nimm das Geschenk der Vergebung an. Nimm das Geschenk der Liebe Gottes für dein Leben an. Und wenn du das bist, möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Vielleicht bist du auch meilenweit von Gott entfernt. Du kanntest ihn mal, du hattest eine Beziehung mit ihm, aber du fühlst dich meilenweit von ihm weg. Dann lade ich dich ein, heute erneut diese Entscheidung zu treffen, für ein Leben mit Jesus, unter seiner Herrschaft zu leben. Und wir werden es wie folgt machen. Ich werde einige Worte vorsprechen in einem Gebet, das ausdrückt, dass du dich entschieden hast, dass Jesus Christus dein Herr ist. Und du kannst es dann einfach nachbeten. Sag, Gott, ich danke dir, dass ich kein Sklave der Sünde mehr bin. Heute entscheide ich mich, dir zu dienen. Ich möchte in meinem Leben deinen Willen tun und dich verherrlichen. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir deine Liebe. Schenk mir deine Vergebung. Sei du mein Herr. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de.
Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!